das muss doch auch irgendwie anders gehen. Mit diesem Gedanken im Kopf hat sich Lars Reusch vor etwa einem Jahr in Rede selbstständig gemacht. Sein Markenname ist dabei Programm, denn als Business-Rebell nimmt er Unternehmen und ihre Geschäftsprozesse genau unter die Lupe, um zu schauen, an welchen Stellen sie digitaler und anders arbeiten können. Über seinen ganz eigenen Ansatz der digitalen Transformation spricht er mit uns in dieser neuen Deep-Dive-Folge des Wirtschaft aktuell Podcasts. Ich bin Anja Wittenberg und diese Folge habe ich zusammen mit meinem neuen Kollegen Carsten Schulte moderiert, den Sie von nun an hier öfter im Wirtschaft aktuell Podcast als Host hören werden. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen, Lars, bei uns im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass wir heute bei dir in deinem Büro sein dürfen. Ich schaue mich mal kurz um. In der Ecke sehe ich ein kleines Lego-Modell. Das ist natürlich auf jeden Fall nicht schlecht. Ein paar goldfarbene Sessel. Vielleicht sprechen wir gleich noch darüber. Aber eigentlich geht es heute um ein anderes Thema. Und das werden wir gleich ein bisschen rausarbeiten. Aber vielleicht stellst du dich zum Anfang einfach mal ein bisschen vor. Wer bist du eigentlich? Was machst du? Und wie bist du dazu gekommen?
Hallo Carsten, vielen Dank. Ich bin der Lars Reusch, bin hier als der Business-Rebell im Bereich der Digitalisierung und Beratung unterwegs. Wie ich dazu gekommen bin, da werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen ausführlich drüber kommen, das schneide ich jetzt nur an. Und ansonsten tatsächlich seit, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren haben wir uns hier zum Tor zum Westmünsterland niedergelassen. Bin eigentlich eine Kölsche Jung, aber wir fühlen uns hier sehr wohl und haben uns hier sehr gut niedergelassen, möchte ich sagen.
Ja, love.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, Business Rebell, das ist der Name von deiner Firma.
Ja.
Du hast dich als Berater für Digitalisierung selbstständig gemacht, vor ungefähr einem Jahr.
Ja.
Vielleicht kannst du uns so ein bisschen auf dem Weg mit hinnehmen. Wie ist es da überhaupt zugekommen?
Ich glaube, die Kurzform an der Stelle ist wirklich, dass ich irgendwann im Bereich des Projektmanagement und der Geschäftsführung festgestellt habe, okay, das geht mir alles irgendwie ein bisschen zu langsam. Ich habe das 10 Jahre gemacht, davon dann die letzten 3 auch noch in der Geschäftsführung für eine Niederlassung in Süddeutschland, im wunderschönen Schwarzwald. Und habe gemerkt, okay, das irgendwie engt mich das alles so ein bisschen ein. Ich habe gerne ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Und man war natürlich auch dann, wenn du als Angestellter unterwegs bist, immer so ein bisschen verhaftet im Sinne der, okay, was wird an Lösungen angeboten? Ne? Also in dem Fall vielleicht einfach die Software, die Warenwirtschaftssoftware, die man hat. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt viel mehr Zusammenhänge, die man berücksichtigen darf, betrachten darf. Und die sind vielleicht nicht immer wirtschaftlich für den Kern der Firma, für die man arbeitet. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte eigentlich so aus meinem Helfersyndrom was machen und eben an der Stelle eben die Unterstützung einfach liefern, weil ich sag mal, auch da, wir haben uns ja vorher schon mal ein bisschen unterhalten, Digitalisierung ist ja nun mal kein neues Thema. Mhm. Also mindestens 10 oder 15 Jahre begleitet uns das und ne, wir brauchen breites Internet, das sind alles so wunderbare Sachen, die, glaube ich, jeder noch im Ohr hat. Und die Notwendigkeit ist einfach da und ist eine Leidenschaft von mir. Und Business Rebell hast du gesagt, ja, ich mache das einfach jetzt einfach mal ein bisschen anders wie andere.
Mhm. Okay, anders machen. Wie gehst du dann an die ganze Sache heran? Welche Rolle siehst du für dich bei deinen Kunden dann?
An der Stelle ganz klar Übersetzer und Prioritätenmanager. Ne? Denn das, was ich festgestellt habe, ist, dass insbesondere im Bereich der Digitalisierung es erstmal darum geht, zu verstehen, was bedeutet denn das überhaupt? Ja, also ich habe mir hier tatsächlich mal rausgesucht, wenn man sagt, was ist denn Digitalisierung? Und dann gibt es wirklich die Definition, Digitalisierung bedeutet die Verwendung von Daten und algorithmischen Systemen für neue oder verbesserte Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle. Und jetzt fragen wir uns nochmal, warum 85% der Digitalisierungsprojekte scheitern, wenn das die Definition ist. Da fehlt absolut die Emotion an der Stelle. Ne? Und da kommt dann eben auch meine Tagline noch dazu, Digitalisierung mit Herz. Heißt einfach, ich möchte das Ganze auf eine emotionale Ebene bringen, auf eine verständliche Ebene bringen und eben dafür sorgen, dass man versteht, was eigentlich dahinter steckt und dass das gar nicht so groß oder nicht greifbar ist oder für einen vielleicht nicht das Richtige ist, sondern wirklich da mal hinzukommen, zu sagen, hey, ja, wir lösen uns mal von dieser technischen Betrachtung und nehmen mal wirklich die Leute mit. Und das sind dann eben nicht nur die Entscheider, Geschäftsführer, Inhaber, sondern eben auch die Mitarbeitenden im Unternehmen, wie aber auch die Dienstleister, die das Ganze dann eben liefern, weil da ist jeder so in seiner eigenen Welt unterwegs.
Mhm. Aber man hört schon raus, es passt nicht immer alles auf jedes Unternehmen. Ne? Also du musst schon gucken, welche Gegebenheiten sind vor Ort, was würde dann entsprechend passen.
Genau, ganz genau. Also dieses eierlegende Wollmilchsau, möchte man sagen, die häufig versprochen wird, da sind wir vielleicht auch in dem Bereich vom Vertrieb natürlich unterwegs. Jedes Unternehmen, was etwas verkaufen möchte, ist vertrieblich immer sehr, sehr gut aufgestellt. Aber genau wie du gerade richtig sagst, das passt eben nicht immer zum Unternehmen. Ne? Also manchmal ist es was Kleines, manchmal ist es was Großes. Aber das dann eben herauszufinden, das ist dann eben auch so ein bisschen meine Aufgabe.
Mhm. Wer sind denn so deine typischen Kunden? Du hast gerade schon Unternehmen. Geht das von bis, vom Kleinstbetrieb bis zum großen Konzern? Oder was ist
dann die Richtung? Tatsächlich genau so ein bisschen dazwischen. Ja. Also tatsächlich der klassische Mittelstand, aber kleiner als Konzern. Liegt einfach darin, dass ich ja auch dafür sorgen möchte, dass eben Entscheidungen getroffen werden können. Und aus meiner Erfahrung heraus, ich habe schon mit Konzernen zu tun gehabt, für die funktioniert das so, wie die agieren, ist für mich aber zu langwierig und dauert zu viel, muss durch zu viele Etappen, muss zu häufig freigegeben werden, wo ich dann selber keinen Einfluss mehr habe. Und gerade bei sowas, Digitalisierung ist Chefsache. Und deswegen sind es bei mir eben der Mittelstand und das ist so 25 bis 250 Mitarbeiter. Mhm. Okay.
Ja. Jetzt hast du ja gerade schon eine sehr schöne Definition von Digitalisierung vorgetragen, die wahrscheinlich viele Fragezeichen hinterlassen hat. Deswegen frage ich dich jetzt nochmal, was macht denn für dich eigentlich Digitalisierung wirklich aus? Damit sich auch Unternehmer ein bisschen vorstellen können, okay, es ist wahrscheinlich nicht damit getan, einfach bestimmte Prozesse über E-Mail zu klären oder irgendeine App-Anwendung zu haben für irgendwas. Es muss ja wahrscheinlich ein bisschen mehr dahinter stecken. Kannst du das für dich mal ein bisschen griffiger machen?
Ja, also eine weit verbreitete Annahme ist, glaube ich, wenn man sagt, ja, Digitalisierung ist, wenn ich von Fax auf E-Mail umstelle, dann habe ich digitalisiert, ne? Und das reicht eben nicht. Das, was ich eben schon versucht habe, so ein bisschen durchklingen zu lassen, ist, Digitalisierung ist letztendlich nur ein anderes Wort für die Veränderung. Und an der Stelle vielleicht die Veränderung des Unternehmens, um das eben zukunftssicher zu machen. Auch das ist natürlich ein sehr häufig genutztes Schlagwort, ne? Sie müssen zukunftssicher sein, aber wir hören es ja an allen Ecken und Enden. Also es ist ja auch nicht so, dass es von aus dem Nichts kommt, sondern da steckt ja nur was hinter. Und an der Stelle sage ich auch gerne, dass die Digitalisierung eben sofort auch in Beziehung steht mit Fachkräftemangel. Das heißt, wie interessant bin ich denn als Arbeitgeber tatsächlich? Ne? Habe ich noch irgendwie eine alte Stempelkarte? Kann ich überhaupt Homeoffice anbieten? Gibt es die Möglichkeit, remote zu arbeiten? Muss ich meinen Mitarbeitern oder muss ich als Angestellter mich durch irgendwelche Excel-Listen quälen, um irgendwelche Auswertungen zu machen? Oder kann ich das auf Knopfdruck, weil eine gewisse Intelligenz dahinter ist und. Also dieser ganze Bereich ist natürlich um ein Vielfaches komplexer wie dieses einfache Wort. Ne? Und um da vielleicht dann nochmal anzusetzen, es ist natürlich dann auch die Herausforderung, dieses Große dann eben klein zu machen, dann eben auch zu sagen, okay, wir machen das wieder greifbar. Ne? Meine Lieblingssätze dabei ist einfach, wie isst man einen Elefanten? Bissen für Bissen. Ne? Das Große klein machen, nachvollziehbar machen und auch eben umsetzbar machen. Und das ist so mein Ansatz.
Wir können ja mal von ganz vorne anfangen. Wenn du beauftragt wirst von einem Kunden, sagt, komm, Lars, hilf mir. Bring mein Unternehmen nach vorne. Du kommst zum Kunden, kommst ins Unternehmen. Was ist dein erster Schritt? Was machst du in der Regel zuerst?
Das allererste ist das Gespräch mit dem Unternehmer. Das heißt, warum möchte er das tun? Erstmal verstehen, was steckt denn dahinter? Also was ist denn deine Vision des Ganzen? Was möchtest du erreichen, das Ziel? Und dann ist für mich eben ganz wichtig, auch mit den Mitarbeitenden zu sprechen, weil die sind in der Regel diejenigen, die es nachher wirklich tatsächlich umsetzen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass dieses ganze Wissen und auch die Notwendigkeit, was denn in einem Unternehmen schiefläuft, besser laufen könnte, wo viel Zeit, Geld, Ressourcen verbrannt werden, das wissen in der Regel die Mitarbeitenden, weil die machen nämlich jeden Tag nichts anderes wie Feuerwehr spielen und dann eben zu versuchen, das irgendwie im Sinne des Unternehmens wieder gerade zu rücken. Und da gehen manchmal so ein bisschen die Sichten auseinander und die bringe ich als allererstes mal übereinander. Ne? Also tatsächlich erstmal die Ist-Situation und die Vision, den Wunsch, das Ziel erstmal skizzieren.
Und um dann daraus etwas zu entwickeln, braucht es vermutlich Strukturen.
Ja, ohne Struktur geht's nicht.
Ne? Wie kannst du denn das sicherstellen? Also ich stelle mir vor, du kommst in den Laden, der sich jetzt gerade erst an das Thema ranwagt. Ne? Die haben so eine diffuse Vorstellung, im Idealfall schon konkretere Ideen, was sie machen wollen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch eben noch nicht so klar ist, wo es hingehen soll. Was ist dann deine Aufgabe? Wie kriegst du in irgendeiner Form eine Struktur rein?
Die Struktur kommt tatsächlich über die Klarheit, weil das ist das, was wir im ersten Schritt schaffen. Nämlich erstmal wirklich dafür zu sorgen, was wollen wir denn wirklich? Also nehmen wir mal das Beispiel, was hatten wir denn zuletzt? Ich brauche hier eine digitale Baustellenakte. Also das heißt, das ist ein Unternehmen, die sind im Stahlbau tätig, die haben Kolonnen draußen, also sprich einfach Mitarbeiter, Monteure, die auf verschiedensten Baustellen unterwegs sind und möchten eigentlich im ersten Moment gezielt diese ganzen Informationen an einer Stelle haben. Und dann hat man über eine Baustellenakte gesprochen. Bis wir dann in diesem ganzen Betrachten und Transparenz schaffen rausgefunden haben, naja, es fehlt aber noch an ganz anderer Stelle. Wir müssen viel, viel früher ansetzen. Die Baustellenakte kommt dann eben nachher dabei raus. Und auf welchem Weg die digitalisiert dann dargestellt wird, da gibt es unterschiedlichste Anbieter und so weiter, das erarbeitet man in dem Moment. Und deswegen ist wirklich dieser Job an der Stelle für diese Transparenz und das Verständnis zu schaffen. Und die Priorität kommt dann mehr oder weniger von ganz alleine, weil dann gibt es diesen Aha-Effekt, so dieses, ach verdammt, ja, das müssen wir ja auch noch machen, das ist ja stimmt, das ist ja vorher, haben wir uns noch gar nicht mit beschäftigt. Und dann kommt die Frage, okay, was müssen wir denn tun, um das Ziel zu erreichen? Was braucht ihr? Welche Unterstützung braucht ihr? Da sind wir bei dem, Anja, was du eben gesagt hast, das ist eben nicht immer gleich und einheitlich für jedes Unternehmen, sondern das ist eben speziell, insbesondere im Mittelstand, da eben auch dann drauf zu achten. Und was ich leider häufig drauf mitkriege, ist, da sind wir wieder bei diesem vertrieblichen Aspekt, eben zu sagen, ja, ich habe hier die Lösung für euch, die kann das alles. Und die stülpen wir dann da drüber und dann funktioniert alles. Nee, das sind dann leider die 85% da draußen, wo das eben nicht funktioniert. Ne, weil man sich nicht ausreichend damit auseinandergesetzt hat.
Mhm. Du hast jetzt gerade erläutert, du arbeitest mit dem Kunden zusammen, die Geschäftsprozesse aufguckst, wo kann man was sinnvoll digitalisieren, wo kann man vor allen Dingen auch was verändern. Wie schaffst du es denn dann, dass du eine gewisse Verbindung auch zum Kunden herstellen kannst? Ich meine, der muss dir ja auch irgendwie vertrauen können und schon denken, okay, das macht alles Sinn, was der Lars uns da erzählt. Ja. Wie schaffst du es da, das Vertrauen zu gewinnen? Und vor allen Dingen auch, wie schaffst du es auch, die Mitarbeiter mitzunehmen? Weil die müssen es ja nachher auch dann anwenden.
Hm. Das klingt jetzt, glaube ich, vielleicht zu einfach, die Antwort. Aber indem ich Fragen stelle. So blöd, wie es klingt. Aber sich wirklich mal die Zeit zu nehmen und das zu hinterfragen, ne? Carsten, was ich dir gerade auch schon gesagt habe, ich frage, okay, welches Ziel hast du, welchen Wunsch hast du, was ist gerade dein größtes Problem? Und es überrascht mich immer wieder dann zu sehen, wie sich sowohl leitende Angestellte und Angestellten da dann eben öffnen bei so einer Frage, wie auch die Mitarbeitenden. Und wenn man das, glaube ich, mit einer gewissen Empathie und einer gewissen Wertschätzung einfach macht, baut sich dieses Vertrauen von alleine auf. Also ich habe tatsächlich bisher nicht das Problem gehabt, jetzt mal ganz einfach irgendwie gezielt Vertrauen aufbauen zu müssen, sondern das passiert einfach durch diese Art und Weise. Mhm. Ich glaube, das ist, was man mir nachsagt, dass ich da recht empathisch wohl unterwegs bin. Aber mich interessiert es eben auch. Ich habe sowohl lange Zeit als Angestellter gearbeitet, wie auch in Führungspositionen und glaube, dass ich da ganz gut verstehen kann, wo beim jeweiligen der Schmerz liegt und dann entsprechend auch die Fragen zu stellen.
Aber wahrscheinlich auch, um zu sagen, okay, das Programm würde ich euch jetzt nicht empfehlen, das passt nicht.
Das gehört auch dazu, ja. Ne? Im Prinzip ganz klar zu sagen, hey, das ist es nicht. Das ist jetzt bei einem anderen, kleineren Unternehmen, da durfte ich unterstützen tatsächlich bei der Auswahl des zukünftigen IT-Dienstleisters im Prinzip. Da ging es dann darum, wir haben uns Angebote eingeholt, wir haben die dann eben bewertet, wir haben durchgeschaut, nicht nur nach dem wirtschaftlichen Aspekt, so dieses typische schick mal Angebot und der erste Blick geht nach rechts unten, was da an Preis steht, sondern tatsächlich zu schauen, okay, was ist denn Inhalt dessen? Und auch da zeigt sich eben, auch die Systemhäuser, IT-Softwarehäuser können ja nicht aus ihrer Haut. Diese Angebote sind so formuliert für ein Gegenüber, was eben in der IT- und EDV-Welt unterwegs ist. Aber das ist der Mittelstand in der Regel nicht, weil sonst wäre es auch ein System- und IT-Haus. Ne? Also von daher, da eben das zu übersetzen und dafür Verständnis zu sorgen.
Ja. Wenn deine Kunden auf dich zukommen, dann haben sie ja schon mal zumindest den ersten Schritt gemacht und gesehen, okay, wir brauchen irgendwie Hilfe dabei bei dem ganzen Thema Digitalisierung. Aber wie offen sind denn die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Region tatsächlich für dieses Thema? Was ist da so deine Erfahrung?
Auch hier wieder, dass man das nicht pauschal sagen kann. Was ich festgestellt habe, ist, wenn ein Unternehmen, jetzt egal welche Größe das hat, wenn ein Unternehmen die IT und EDV nur als notwendiges Übel sieht und vielleicht maximal als fakturierende Schreibmaschine, dann wird es schwierig, da diesen Impuls zu setzen, den Wunsch der Veränderung voranzutreiben. Das ist dann eine sehr, sehr große Herausforderung. Unternehmen, die das erkannt haben, egal jetzt erstmal auf welcher Ebene, aber Unternehmen, die erkannt haben, hey, das hier ist ein Werkzeug, was wir da haben und je besser ich mein Werkzeug auswähle und je besser ich auf das Werkzeug geschult bin, desto besser ist das Ergebnis, was nachher rauskommt. Da ist ein Riesenpotenzial. Und aber da, wie gesagt, ist es völlig egal, ob das jetzt eben das mittlere Unternehmen oder sogar Konzerngröße ist, sondern das ist so das Grundverständnis, was da sein soll, idealerweise da sein sollte.
Sag mal, Lars, gibt es eigentlich, wenn du in Unternehmen kommst, so etwas wie klassische Denkfehler oder Erwartungshaltungen, mit denen Unternehmen an dich herangehen? Vielleicht so eine Art, mit dem Fingerschnipp ist dann alles erledigt, oder du gibst dann so eine Liste, 5 Punkte abarbeiten, dann gehe ich nach Hause und schreibe die Rechnung und das war's. Was sind so diese typischen Phänomene in der Erwartungshaltung, auf die du triffst?
Ja, diese Erwartungshaltung ist, glaube ich, wirklich geprägt von der sehr guten vertrieblichen Arbeit der Unternehmen da draußen, die nämlich das dann genauso verkaufen. Die nämlich genau sagen, okay, du kaufst das jetzt bei mir, Produkt A, B, C, und dann ist alles besser. Und dann ist das auch die Erwartungshaltung. Das ist so, wir sind halt ein sehr Ingenieur geprägtes Land, möchte ich mal sagen. Und da ist es eben so, ich kaufe etwas und damit, das baue ich dann da ein, dieses Teil, und dann wird alles besser. Und das gibt es so ohne weiteres bei der EDV oder bei Digitalisierung und IT nicht. Das ist einfach etwas anders. Dieses ganze Konstrukt arbeitet, lebt anders. Und daher kommt, glaube ich, auch so dieser Irrglauben, okay, ich kaufe jetzt dieses Produkt A, B, C und dann setze ich das ein und dann wird das schon. Und das ist so ein Überstülpen, das ist so ein, wir führen das jetzt ein, haben vorher keine Bedarfsanalyse gemacht, haben vorher nicht gefragt, okay, was brauchen wir denn tatsächlich, das ist so dieses, im schlimmsten Fall Symptome bekämpfen, aber nicht Ursachen herausfinden. Und das ist manchmal so, ja, schon der häufigste Gedanke, der da aufkommt, so dieses, ja, das ist so, das machen wir jetzt so und dann wird das schon so, ja.
Du hast eingangs mal das Thema Breitband erwähnt, also die digitale Ausstattung. Gibt es so etwas wie so ein Mindestmaß an technischer Ausstattung, die du erwartest, die ein Unternehmen einfach mitbringen muss? Und die Frage zielt jetzt auch möglicherweise auf die Mitarbeitenden ab, ne? Müssen die in bestimmter Weise ausgestattet sein? Brauchst du irgendwas, damit du arbeiten kannst?
Ich per se jetzt erstmal so nicht. Glücklicherweise ist es so, dass diese Situation mit einer technischen Voraussetzung immer weniger werden. Allerdings gibt es leider immer noch die Situation, dass wir tatsächlich vorab erstmal klären müssen, okay, haben wir denn am Standort, wo immer, ausreichend Datennetz zur Verfügung? Also sprich, gibt es da einen DSL- oder Glasfaseranschluss? Haben wir da ausreichende Upload- und Downloadgeschwindigkeit für das, was wir vorhaben, wenn wir über Cloud-Lösungen oder Sonstiges sprechen? Aber auch für unterwegs, ne? Also ich hatte eben das Beispiel von dem Stahlbauunternehmen, wo die Kolonnen unterwegs sind. Auch da wäre die Voraussetzung, dass die eben ihre Baustellenakte im Prinzip online in Echtzeit pflegen können, dass sie eine Datenverbindung haben. Und das haben wir leider immer noch nicht flächendeckend in Deutschland. Das ist also immer noch etwas, was man bei der ganzen Planung immer noch berücksichtigen darf, / muss, weil die Infrastruktur ist leider noch nicht so gegeben, wie sie idealerweise sein sollte.
Die nächste Frage, ich stelle die mal in zwei Teilen und zum Anfang eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Ist deine eigene Erwartungshaltung, dass du nach einem Auftrag beim Unternehmen aus der Tür rausgehst, in die Hände drückst und sagst, so, ihr seid fertig, jetzt läuft's, ich bin dann mal weg? Ja oder nein?
Nein.
Das habe ich erstens kommen sehen und zweitens kommt hier die Anschlussfrage. Ja. Wie stellst du denn sicher, dass ein Prozess, den du anstößt beim Kunden, dass der auch weitergelebt wird? Die Arbeit ist eben nicht beendet, wenn du zur Tür rausgehst, sondern die Unternehmen müssen das dann einfach umsetzen im Alltag und müssen auch vielleicht selber noch ihre eigenen Strukturen weiter anpassen. Wie kannst du denn das sozusagen aus der Ferne sicherstellen?
Ja. Zum einen, indem das eben nicht nur aus der Ferne ist, wobei es natürlich für Kunden, die ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder auch in Süddeutschland habe, kann ich nicht zu jedem Termin hinfahren. Da gibt es eine wunderbare digitale Lösung für. Allerdings sind meine Konzepte auch so aufgebaut, dass es eben ein Begleiten ist. Da unterscheidet sich es vielleicht vom klassischen Unternehmensberater, der einen fixen Zeitpunkt, in der Regel 1 bis 3 Monate, in ein Unternehmen kommt, sich ein paar Sachen ansieht, ist jetzt sehr despektierlich ausgesprochen, ist nicht so gemeint, aber sich einfach ein paar Sachen ansieht, ein paar Gespräche führt, dann ein Protokoll schreibt und dann hat man quasi den Maßnahmenkatalog. Das ist so, was am Ende rauskommt. Und dann steht man mehr oder weniger allein auf weiter Flur mit dem, ja okay, das Teil wussten wir vielleicht schon, ne, was da rausgekommen ist, aber ja, was denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Was müssen wir denn tun? Und da geht dann die Begleitung eigentlich erst richtig los.
Ich habe noch eine Nachfrage. Gibt es so eine Art Standardzeit, die du im Unternehmen verbringst? Also wie lange musst du vor Ort eigentlich sein, um diese Prozesse anzustoßen, Strukturen zu entwickeln und deine Fragerunden durchzuführen? Wie lange dauert das?
Ja, standardmäßig kann man es nicht sagen, weil es auch da wieder, ihr seht, wie schwer ich mich tue mit diesen Pauschalaussagen. Ne? Standardmäßig kann man es so nicht sagen, hängt ganz einfach von der Größe des Projektes ab. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen abzuleiten. Bei einem Kunden haben wir einen Systemhauswechsel durchgeführt, das war innerhalb von 3 Monaten erledigt. Also das heißt, von der ersten Idee, wir müssen hier was machen, bis einholende Angebote, begleiten, umsetzen, gucken, was ist am Ende bei rausgekommen, was müssen wir noch umsetzen, war das in 3 Monaten durch. Ich glaube, das ist ein recht guter Wert. Es gibt andere Projekte, die begleite ich mittlerweile über 12 Monate. Jetzt muss ich kurz nachrechnen. Ja, diesen Monat, genau. Begleite ich über 12 Monate und die Begleitung geht noch definitiv bis Jahresende. Ist einfach dessen geschuldet, dass das ein viel größeres Projekt ist, dass wir da an viel mehr Stellen anfassen, angreifen und eben das, was wir gerade hatten, eben auch begleiten. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag vor Ort bin und 4 bis 8 Stunden da mit denen zusammenarbeite, sondern das heißt, dass ich eben die Fortschritte, die sie machen, auswerte, bewerte und begleite und dann auch immer wieder die Impulse gebe, okay, ich nenne es immer so schön, dieses freundlich auf die Füße treten, wenn dann eben Entscheidungen mal ausbleiben. So, weil ohne Entscheidungen geht es dann eben auch nicht vorwärts.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du begleitest einige Kunden schon ungefähr ein Jahr, immer mal wieder. Du hast dich ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, auch vor einem Jahr bist du gestartet mit dem Business Rebell. Wenn du mal ein Fazit ziehst von deinem ersten Jahr, wie wird das ausfallen?
Naja, erstmal positiv. Also ich glaube, wenn ich sagen kann, dass ich schon einen Kunden habe, den ich ein Jahr lang begleitet habe, glaube ich, ist die Antwort positiv. Nein, definitiv. Also ich war, ich habe das wirklich auch erst Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres, glaube ich, realisiert, wie erfolgreich das einfach war. Und ich muss gestehen, habe ich schlichtweg nicht mit gerechnet. Also ich habe vor lauter Projekte im Prinzip bin ich gar nicht dazu. Wenn man sich beispielsweise, auch hier wieder, sind wir wunderbar im Prioritätenmanagement. Vor lauter Projekten habe ich immer noch meine Start-Homepage. Also die sieht immer noch so aus wie, okay, da findet man mal grundlegende Informationen. Die ist nicht auf dem modernsten Stand, die ist nicht auf dem aktuellsten Stand, da fehlen Kundenstimmen und so weiter und so fort. Aber ist tatsächlich erstmal in der Priorität bei mir nicht auf Platz 1, sondern wirklich bei der Begleitung der Kunden.
Ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne?
Ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, ne? Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, so diesen Fokus, den ich da einfach hinlege. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, wie so das erste Jahr gelaufen ist.
Also, du betreust die Kunden bundesweit oder wie weit geht das?
Okay. Also tatsächlich nicht nur bundesweit, tatsächlich auch über die Grenze hinaus, solange es deutschsprachig ist.
Okay.
Also tatsächlich Schweiz oder Österreich.
Ja. Was mich natürlich noch interessiert und was wir noch gar nicht gefragt haben, wer sind denn eigentlich deine Kunden? Aus welchen Branchen kommen die? Wie breit gefächert ist das? Lassen sich die Konzepte, die du hast, übertragen auf ganz verschiedene Branchen, weil es im Kern eben doch immer um die gleichen Herausforderungen geht?
Ja, kurze Antwort, ja. Also tatsächlich ist es branchenübergreifend. Liegt auch, glaube ich, daran, dass die letzten 10 Jahre, die ich eben in der Projektleitung eben bei der Umsetzung war, auch da haben wir schon immer branchenübergreifend gearbeitet. Und ich finde das auch mit am spannendsten. Weil man kann immer wieder Impulse von der einen Branche mitnehmen und die vielleicht auf einer anderen, in einer gewissen Art und Weise ansetzen und gewisserweise anpassen. Aber gleichzeitig ist es auch so, wie du gesagt hast, im Kern ist es immer wieder kehrend die gleiche Herausforderung. Ne? Also wirklich vor der Entscheidung zu stehen, etwas zu tun. Wie gehen wir das dann an? Ich glaube, agile Methoden haben wir so noch gar nicht angesprochen. Aber auch das funktioniert auch bei vielen, vielen unterschiedlichen Branchen. Immer wieder in einer gewissen anderen Ausprägung. Aber dieses Begleiten und Unterstützen und eben auch da wieder das Priorisieren ist branchenunabhängig.
Gibt es so etwas wie eine, und jetzt kommen wir wieder in diesen Bereich, wo du sagst, ich möchte nicht so gerne über pauschale Dinge reden, aber solche Fragen müssen natürlich gestellt werden, auch natürlich. Bei uns im Podcast.
Ja.
Also gibt es Standardmethoden, die du tatsächlich auch immer anwenden kannst, weil es einfach immer die gleichen Herausforderungen sind?
Ja, also es gibt in der Tat diese Standardmethode des agilen Vorgehens, die eben nichts anderes ist, wie mein Elefantenbeispiel von vorhin, eben diese kleinsten oder diese kleinen Schritte eben auszuarbeiten, die Meilensteine auszuarbeiten, also sprich, welche, also über welchen Zeitraum wollen wir denn was erreicht haben, wann, mit welchem Invest und da eben dann auch nicht nur der wirtschaftliche Invest, sondern eben dann auch personell und entscheidungsmäßig. Und das ist tatsächlich wiederkehrend, ja.
Was mich jetzt natürlich auch noch interessiert ist, gibt es auch für dich Grenzen, wo du sagst, pass auf, hier kann ich leider nichts machen. Ist das dir schon mal passiert, dass du gesagt hast, Leute, ich verstehe euer Problem, aber ich kann euch da nicht helfen, ich bin da nicht der Richtige. Und wenn das passiert ist, warum?
Ja, definitiv. Also natürlich kommt das vor. Und ich würde mir wünschen, dass viele andere Berater, nenne ich sie mal, da draußen ähnlich agieren. Denn ich kann nicht für alles Experte sein, das funktioniert nicht. Was ich aber sehr wohl machen kann, ist, ich kann mir ein sehr gutes Netzwerk aufbauen, wo ich entsprechende Experten zur Hand habe, auf die ich dann verweisen kann. Und das ist auch jetzt im letzten Jahr auch schon mehrfach passiert. Und ich möchte nachher bei einem Projekt mit einem guten Gefühl rausgehen und sagen, okay, beim nächsten Projekt möchte ich bitte wieder der erste Ansprechpartner sein, wenn eben um Unterstützung oder eben um Expertise oder Impulse gefragt werden. Und ich habe letztens noch einen richtig schönen Satz gehört. Qualität ist nicht, wenn das Produkt zurückkommt, sondern der Kunde. Und das fand ich sehr, sehr passend und deswegen habe ich da überhaupt kein Problem zu sagen, nee, hey, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Der Vorteil, den ich bei mir sehe, ist, dass ich ein gewisses Grundverständnis habe für verschiedenste Bereiche, die mit Digitalisierung zu tun haben, die mit Führung zu tun haben, die mit wertschätzendem Umgang zu tun haben. Wir haben hier ein wunderbares Buch auf dem Tisch liegen, damit es nicht zu sehr klappert, wenn wir zwischendurch was trinken. Das ist von Frederic Laloux, das Reinventing Organizations. Da geht es halt sehr viel um Selbstverwirklichung und so weiter. Und überall habe ich so ein bisschen meine Nase drin, bin da aber kein Experte für. Aber ich kann dann sehr wohl einen Experten vermitteln.
Das ist, wenn ich noch kurz eine Anschlussfrage stellen kann, wie groß ist dein Netzwerk? Also auf welche Partner kannst du zurückgreifen, um Probleme zu lösen, um Aufgaben zu lösen?
Das reicht tatsächlich von Führungsexperten, also die wirklich sich darauf spezialisiert haben, eine Führungsthematik in einem Unternehmen zu unterstützen und voranzutreiben über New Work, wenn sowas interessant ist. Natürlich auch verschiedene System- und IT- und Softwarehäuser, die branchenspezifisch oder eben lösungsspezifisch etwas anbieten können. Und ich finde, das ist einfach mit so das Wichtigste. In einem eher technischen Podcast kommt dann häufig die Frage, wie stehst du dazu, lieber eine Software oder Insellösung? Und das ist genau das, was ich eben mit diesem Netzwerk versuche. Ich präferiere definitiv die Insellösung, weil eben ein Anbieter nicht alles perfekt anbieten kann. Und das ist eben ich nenne es jetzt mal zwischenmenschlichen oder eben bei der Unternehmensberatung oder bei der Begleitung ist es genau das Gleiche.
Ja, lass uns zum Schluss nochmal einen Blick in die Glaskugel werfen, auch wenn das nicht immer ganz so einfach ist. Aber ja, nehmen wir mal an, wo würdest du dich so in 5 Jahren sehen? Abgesehen davon, dass vielleicht deine Homepage bis dahin überarbeitet ist.
Ja, tatsächlich, das ist in Planung. Also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert. Das ist, das ist in Planung. Klassische 5-Jahres-Frage. Ich glaube, dass ich da schon gerne mir wünsche, dass wir eben diesen Wandel hin vollzogen haben, was für das Verständnis, was Digitalisierung alles ist. Ne? Dass es eben nicht nur dieser technische Part ist, den ich eben vorgelesen habe, der wirklich grausig ist, sondern dass das eben ein bisschen mehr ist und dass ich daran teilhaben durfte, beziehungsweise das auch ein bisschen unterstützen durfte. Und ja, vielleicht mit einem kleinen Team im Hintergrund, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir hier nicht den alleinigen, sondern eine kleine Agentur, wo wir alle gleich ticken und einfach den Mittelstand unterstützen.
Der Bedarf ist ja wahrscheinlich noch genug da, ne?
Der Bedarf ist auf jeden Fall noch da. Also es gibt ja kaum einen Bereich, wo das nicht notwendig ist, dass wir da vorankommen. Wir hören es ja immer wieder auch in aktuellen Medien, was passiert, wo welche Partner sich ändern. Ne? Wir hatten, ich glaube, wir stehen jetzt irgendwie, EM ist einiges mitgeteilt worden. Das hat Gründe. Ne? Und da dürfen wir den Anschluss nicht weiter verlieren.
Damit sind wir mit unserem Podcast-Teil im Wesentlichen durch, aber ehe wir dich entlassen, also zurück in deine Arbeit, haben wir noch ein paar Standardfragen. Mhm. Wir formulieren einen Satzanfang, den du dann bitte vervollständigst. Satz 1, die größte Herausforderung bei der digitalen Transformation ist aus meiner Sicht
das Verständnis auf beiden Seiten.
Nummer 2. Diesen Satz kann ich beim Thema Digitalisierung nicht mehr hören.
Das haben wir versucht, das geht bei uns nicht.
Und in meiner Selbstständigkeit habe ich über mich gelernt, dass
Geduld keine Untätigkeit ist.
Und zum Schluss, das digitale Tool, auf das ich auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte, ist
definitiv Zoom-Microsoft Teams, weil ich möchte nicht mehr so viel Zeit auf Deutschlands Autobahnen und Straßen verbringen.
Alles klar. Ja, dann sind wir schon wirklich jetzt durch mit unserem Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, Lars, und fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Dir noch einen erfolgreichen Tag.
Dankeschön.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Wirtschaft Aktuell. Alle Folgen gibt es überall da zu hören, wo es Podcasts gibt. Damit Sie keine Folge verpassen, folgen Sie uns gerne auf diesem Kanal oder aktivieren Sie die Glocke. Wir freuen uns auf Ihr Feedback auf Social Media oder per E-Mail an redaktion@wirtschaft-aktuell.de.